Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host dieser Sendung. Heute habe ich die besondere Ehre, Dr. Axel Prettl bei uns zu begrüßen. Axel ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie man akademische Höchstleistung und unternehmerischen Erfolg vereinen kann. Er hat nicht nur an renommierten Universitäten wie Tübingen, Köln, Michigan und Oxford studiert, sondern auch zahlreiche akademische Auszeichnungen erhalten und gleich mehrere Abschlüsse erlangt, darunter ein Doktorat und einen PhD. Doch damit nicht genug, Axel ist auch ein erfolgreicher Unternehmer und Gründer, der unter anderem die Startups Gaudiam und Habimus ins Leben gerufen hat. Als Mitglied bzw. alter Herr des Chor Borussia Tübingen im Roten Kreis, im KSCV, kann er uns tiefe Einblicke in das Leben eines Verbindungsstudenten geben und erzählen, wie ihn das nachhaltig geprägt hat. Ich freue mich sehr darauf, mit dir, Axel, über deinen spannenden Werdegang, deine Zeit als Verbindungsstudent und deine unternehmerischen Abenteuer zu sprechen. Herzlich willkommen bei Laberlümmel, der Corpo-Talk. Sehr, sehr gerne. Ja, dann lass uns doch mal direkt tief reinspringen in die Materie. Erzähl doch mal, wie ist das gekommen? Oxford, Tübingen, Michigan und dann auch noch Startup-Unternehmer, warum nicht Professor?
Ja, wir hören das gleich viele Themen. Also angefangen hat es bei mir, ja, wie wahrscheinlich bei den meisten Verbindungsstudenten, mit dem Studium. Das war in Tübingen damals. Ich bin in Leipzig groß geworden. Wir sind 93 hier nach Leipzig gezogen. Mein Vater war Anwalt und hat hier ja, den Wilden Osten noch ein bisschen mitbekommen, so nach der Wende.
Für die Treuhand gearbeitet, oder?
Das nicht, aber da gab es schon lustige Stories, wenn die ersten Monate einfach im Büro auch nicht wusste, wer jetzt wie das Wasser zahlt oder den Strom. Die sich dann anscheinend die Wessis dann in den Kneipen bis nachts um drei unterhalten und geguckt, wie das alles irgendwie funktioniert hier. Genau, und da komme ich quasi her und dann bin ich aber fürs Studium dann nach Tübingen. Das kam ja tatsächlich auch durch meinen Vater. Der hatte im Arbeitszimmer ja so komische Pfeifenköpfe und irgendwelche Bilder mit komischen Mützen, aber mehr wusste ich bis dahin eigentlich auch überhaupt nicht, was da vielleicht in seinem früheren Leben mal war. Man muss dazu sagen, er war in Tübingen und Köln, hat studiert, über 12 Jahre, viel aktiv, inaktiv, hat viel auf dem Haus gemacht. Ja, und dann als das erste Kind kam ich und dann kamen noch insgesamt 4 weitere, hatte er einfach nicht mehr so viel Zeit und dann ist Leipzig von Tübingen doch auch eine Strecke weg.
Diese Episode wird unterstützt von Mesa Couleur, deinem verlässlichen Partner, wenn es um hochwertige Couleur- und Mensurausrüstung geht. Mesa Couleur bietet eine beeindruckende Auswahl an allem, was du für deine nächste Mensur oder den Paukboden brauchst. Ob Korb, Glocke, Säbel oder Klingen, sie haben für jedes Bedürfnis das passende Equipment. Alle Klingen sind ständig vorrätig. Doch das ist noch nicht alles. Mesa Couleur hat auch ein breites Sortiment an klassischen Couleurartikeln, die für jeden Couleurstudenten unverzichtbar sind. Von Zipfeln und Bandknöpfen über elegante Kopfbedeckungen bis hin zu Fahnen und Anstecknadeln. Hier findest du alles, was du brauchst, um stilvoll aufzutreten und deine Farben mit Stolz zu tragen. Das Beste daran, Mesa Couleur steht für höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Sie wissen genau, worauf es ankommt, wenn es um Mensur und Paukausrüstung geht. Sicherheit und Präzision sind hier keine leeren Worte. Egal, ob du erfahrener Paukhand bist oder gerade erst in die Tradition eintauchst. Mesa Couleur bietet dir das perfekte Zubehör, um gut vorbereitet zu sein. Also, schau doch mal vorbei bei Mesa Couleur und lass dich von ihrem Sortiment begeistern. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Ein Besuch lohnt sich für jeden, der auf erstklassige Couleur- und Mensurausrüstung Wert legt.
Und dadurch war Tübingen und die Borussia für ihn erstmal ja, einfach ein bisschen zur Seite gelegt. Als ich dann aber 17 war, im letzten Schuljahr, meinte dann kurz vor Weihnachten zu mir, lieber Sohnemann, willst du wissen, was ich früher gemacht habe? Ja, nicht in den Todfall, aber er wollte mir einfach so ein bisschen was erzählen. Also ja, klar, spannend. Vermutlich, vielleicht geht es ja nach meiner Schule auch mit dem Studium los. Und hat er so ein bisschen erzählt und meinte, ja, 2 Wochen gibt es in Tübingen so eine Weihnachtskneipe, willst du nicht mal mitkommen? Ich so, boah, keine Ahnung, was das ist, okay. Ja, und das war dann mein erstes Wochenende, wo ich auch das erste Mal irgendwas von Tübingen, von Verbindung mitbekommen habe, auch von Tübingen. Zumindest wissentlich. Anscheinend war ich auch mit 3, 4 Jahren schon mal auf dem Haus und 2, und da weiß ich aber nicht mehr viel von.
Ja, sehr cool.
Genau. Und so kam ich quasi nach Tübingen. Dann gab es noch so ein Studienstartwochenende, das hat die Borussia damals gemacht. Da habe ich ein bisschen näher angeguckt. Ja, und dann fiel die Studienwahl irgendwie auf BWL, VWL. Und dann hat mich die Uni Tübingen genommen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann komme ich mal da runter in den Süden, 6, 7 Stunden von Leipzig weg. So ging es los dann. Ne?
Ja, sehr schön. Ich glaube, also ich hoffe, ich vertue mich da nicht, aber ich glaube, du bist der erste Altherrensohn, der zu Gast ist in diesem Podcast, wo Vater und Sohn in der gleichen Verbindung auch dann gewesen sind oder sind. Macht das viel einfach oder macht das viel schwierig?
Ach, ich glaube, es ist ein bisschen anders. Also es gibt ja so die zwei, entweder man kommt über die Familie oder über die Wohnung, sind, glaube ich, so die Standardfälle. Bei mir war es, ja, ich glaube, so bei ein paar anderen alten Herren hatte man da schon ein anderes Standing. Ich habe nie verstanden, wirklich weshalb. Als dann irgendwann beim 10. Bier und der 3. Kneipe mal die Geschichten von, ja, vor in dem Fall dann 17, 18 Jahren ausgepackt wurden, dann hat man vielleicht ein bisschen mehr verstanden, dass da einfach so ein Bezug da war. Aber zumindest bei mir, bei uns, bei der Borussia habe ich das so nicht mitbekommen, dass da ein krasser Unterschied ist. Vor allem, wie gesagt, bei mir persönlich, es war ja nicht so, dass ich seit ich 12 bin, da 2-mal im Jahr rumgesprungen bin.
Ja. Ja, nee, ich finde es mega cool, auf jeden Fall. Ich meine, Tübingen ist ja auch eine extrem schöne Stadt. Ich kann mir gut vorstellen, das macht auch mega Spaß, da zu studieren, weil du dann auch so richtig im Film dann, glaube ich, auch drin bist die ganze Zeit. Also ja, voll. Ich hab ja in Düsseldorf meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Das ist ja so eine 60er-Jahre-Brutalismus-Baugeschichte. Und da haben wir nicht so honorige alte Hallen. Und ich meine, du hast ja den Werdegang ja da auch konsequent durchgezogen bis hin nach Oxford. Das ist ja schon fast eine ähnliche Architektur.
Ja, ist auch so eine alte Studentenstadt auf jeden Fall. Nee, also das war für mich auch ein krasser Umschwung erstmal aus Leipzig. Waren damals knapp über 500.000 Einwohner. Ich glaube, mittlerweile sind es bei über 600. Ins kleine, beschauliche Tübingen mit irgendwas unter 90 damals oder um die 90.000. Dafür aber halt einfach, ich glaube, ein Drittel Studenten, also 30.000 Studenten gefühlt. Zwei Drittel haben irgendwas mit der Uni zu tun, einfach unheimlich jung. Das war schon, ja, anders und cool. Irgendwann hat es mir dann gereicht, aber ja, ein paar Jährchen habe ich schon da unten ausgehalten.
Sehr cool. Welche Rolle hat denn die Zugehörigkeit zum Chor in deiner persönlichen und beruflichen Entwicklung denn gespielt?
Also persönlich, wie gerade schon angedeutet, es war einfach erstmal was anderes, war so eine neue Welt für mich. Nicht nur das Tübingen, sondern auch dieses Verbindungsding ist ja schon irgendwie einfach auch eine Parallelwelt. Und das war für mich von Anfang an sehr, sehr spannend. Es gab sehr viele positive, natürlich auch ein paar negative Dinge, aber einfach so was Neues mal kennenzulernen. Lustigerweise war ich hier in Leipzig eher quasi so ein bisschen der Wessi, weil ich auch wenig Sächsisch gesprochen habe. Ich kann das schon ein bisschen, aber eher eben als Wessi tituliert hier. Und als ich dann in Tübingen studiert habe, war ich halt, also 2006 habe ich da angefangen, da kam ich halt aus dem Osten, da war ich halt der Ossi. Und einfach dieser Perspektivenwechsel dann auch in so einer Verbindung kennenzulernen, das war was Interessantes. Und dann hatten wir ja, eine interessante Geschichte auch gleich im ersten Semester. Wir haben ja in Tübingen die Stocherkähne oder viele Verbindungen. Und die muss man dann auch irgendwann rausholen, weil die nicht im Wasser überwintern sollten. Mysteriöserweise waren wir da leider mit die Letzten und irgendwann mussten wir den dann auch rausziehen. Und da waren dann aber schon alle helfenden Hände weg und unsere befreundeten Verbindungen waren unterwegs oder ja, einfach nicht zu sprechen. Und irgendwie hat dann ein Chorbruder von mir eine Telefonnummer aufgetan von Ja, die haben da so halb unter der Brücke gelebt. Also die gegenüber vom Stochergartverein, wo eben der Stochergarne gelagert wurden. Und die haben uns dann da abends, nachts, irgendwann um 8 dann mit einem Auto geholfen, den Stochergarn da rauszuziehen. Und dann waren wir 2 Stunden später, hat dann eben auch der Kobo gesagt, wir müssen uns da jetzt bedanken. Sind wir da hingefahren mit dem Taxi und 3 Kästen Oettinger hinten reingepackt im Kofferraum. Wir hatten da wohl nicht Platz und haben uns mit Oettinger bedankt. Und das haben die so gefeiert und haben uns dann da bei so Bretterbuden quasi zum Essen eingeladen. Und dann saßen wir da und gefühlt die Wochen davor wurde mir immer eingetrichtert, ja, du bist beim Chor Borussia, du bist Chorstudent, du bist das Höchste und Größte. Und dann unterhält man sich da mit welchen, die halt ja einen anderen Werdegang hatten und nichts mit Studieren am Hut hatten. Ja, solche Extreme kennenzulernen und dann aber eben auch trotzdem die Perspektiven zu verstehen, das hat, glaube ich, das Chor bei mir im Persönlichen, viele andere Geschichten auch. Aber das hat es mir, ja, oder mich persönlich da irgendwie zur Entwicklung beigetragen. Und sonst auch einfach so eine feste Konstante haben, das fand ich auch super. Gerade weil ich ja dann eben später auch noch öfter im Ausland war. Das war einfach schon klasse, wenn ich dann irgendwie, ja, 3 Monate, 4 Monate in Amerika, dann musste ich wieder 3, 4 Monate zurück, da mal kurz irgendwie eine Wohnung finden, war da nicht so einfach und da konnte ich halt glücklicherweise nochmal aufs Haus und das Ganze lief 2, 3 Mal so. Und das hängt natürlich auch extrem an den Leuten, also das hat mir viel geholfen. Viel getrunken und lange in der Nacht quatschen habe ich auch davor als Handballer schon gemacht, weiß nicht, hat weiterentwickelt, aber nichts Neues entwickelt, denke ich. Und beruflich, klar, also die, ich sag mal fast Klassiker, dass man halt als Senior irgendwie, bei uns sind die Kneipen relativ groß, mit, ja, ich sag mal, die kleineren Kneipen sind vielleicht, oder also 60 Leute, wir hatten bei mir damals, waren 120, 130 Leute zu einer ganz normalen Kneipe da. Ja, und ich war da gerade 18, das war schon beeindruckend für mich selbst, dann davor honorigen Richtern und anderen berufsgestandenen Persönlichkeiten zu stehen. Wir hatten Fuchsenverträge, mit denen wir das ein bisschen geübt haben. Und einfach so die Kleinigkeiten im Alltag, die haben mir, glaube ich, beruflich schon geholfen. Sage ich auch immer gerne den jungen Füchsen, dass sie da viel mitnehmen sollen und sich nicht drücken sollen. Genau, das Organisieren von Partys und alles, was eben so dazugehört, dass, ja, wenn man mal so ein Excel angefasst hat, bevor man das Studium verlässt, ist das nicht verkehrt.
Ja, absolut.
Ja, dann hatte ich ein Praktikum gemacht bei einem Chorbruder. Das hat dahingehend geholfen, dass ich wusste, Wirtschaftsprüfer möchte ich wahrscheinlich nicht werden. Auch gut für mich gewesen. Und dann, klar, eins meiner Startups, Suus mit den Marken Corsair 0 und Gaudiam Habemus, hat der eine oder andere vielleicht schon gehört. Da bieten wir ja Software für Verbindungsstudenten. Das ist, ja, hat mich klar beruflich beeinflusst, aber da sprechen wir vermutlich später noch ein bisschen drüber.
Ja, das ist auch so ein Punkt. Man kommt dann irgendwie dann doch nicht so los. Also ich muss sagen, mich beschäftigt das bei mir auch immer oft selber. Ich denke mir oft, ey, du bist 36, du hast einfach noch die Meme-Seite laufen und machst den Podcast jetzt. Du hast genug andere Sachen, die du eigentlich machen solltest, aber ja, es ist halt, es macht Spaß und es ist ja auch Teil, wenn man da irgendwo einen Mehrwert für diese Bubble halt bieten kann, auf irgendeine Art und Weise. Was ich schön fand, was du gerade gesagt hast, war ja, dass dieses Erlebnis mit diesem Stocherkahn-Rennen und andere Leute kennenzulernen, die jetzt nicht dann, sagen wir mal, in diesem Habitus des Chorstudenten und des Selbstverständnisses dort standen, dass es den Blick auf deine Perspektiven erweitert hat. Ich finde, das ist ja auch gerade immer so ein Merkmal in den Biografien von Leuten, die echt viel auf die Beine stellen, dass sie irgendwann im Laufe ihres Erwachsenwerdensprozesses eine neue Perspektive gewinnen, weil sie in Kontakt mit anderen Menschen kommen und dadurch eine neue Laufbahn gehen als vorher. Also mir ist da direkt, also ich will es nicht zu hoch stechen, aber Albert Schweitzer halt eingefallen, halt auch mit dem Erkennen von Leiden und Schmerz bei Menschen, dass er ja dann auch seinen Werdegang als Theologe, als Mediziner gegangen ist und dort halt auch anders als sein Umfeld gehandelt hat, auch Unverständnis vielleicht gehabt hatte. Ich finde, das ist immer, glaube ich, auch ein guter Punkt. Ich glaube, den braucht man auch als Unternehmer, dass man eine andere Perspektive hat, weil man ja die Bedürfnisse erkennen muss, um etwas
absolut
Wert zu liefern.
Voll bei dir. Ja, also ich glaube, nicht nur als Unternehmer, ich glaube, verschiedene Perspektiven kennenzulernen und nicht einfach nur abzutun als, naja, kenne ich nicht, so ein bisschen das, ne, also was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Ich glaube, das ist, oder meiner Meinung nach, ist es nicht eine gesunde Lebenseinstellung, sondern ja. Ich war immer so unterwegs, dass ich einfach mir viele Sachen angeguckt habe, ob es mir dann gefallen hat oder nicht, habe ich dann selbst für mich irgendwie entschieden und habe mich dementsprechend verhalten bzw. weiterentwickelt, aber ja, mir macht es nach wie vor auch immer noch viel, viel Spaß, einfach neue Sachen kennenzulernen und dadurch neue, andere Perspektiven ja, aufzunehmen.
Ja, das ist wichtig. Also so wie du, ist mir damals als Fuchs auch eingebläut worden, du bist Burschenschafter, du bist die Krönung der Schöpfung, genau. Dein Bund ist der Beste, alle anderen sind blöd und halte dich von den anderen fern und guck höchstens auf sie herunter, so jetzt mal im übertriebenen Sinne, ein bisschen aufgebauscht dargestellt. Es war gerade der Umgang mit anderen Korporierten aus verschiedensten Verbindungsarten, finde ich, die meine Perspektiven auf das Leben sehr, sehr stark erweitert haben. Viele spannende Leute halt kennengelernt habe, Leute, die ihren Weg gegangen sind. Und ich finde, das bestätigt momentan auch dieser Podcast, weil ich ja kreuz und quer durch alle Dachverbände die Leute interviewe und Leute kennenlerne und auch jedes Mal bestätigt bekomme, so, ja, diese Ansicht ist nicht ganz richtig, die ist falsch. Wir sollten viel offener als Korpus aufeinander zugehen, weil wir dann auch viel mehr positive Effekte füreinander mitnehmen können, finde ich.
Gebe ich dir recht. Andererseits, ich muss auch sagen, so als Fuchs, ich fand das schon auch lustig. Also mir hat das Spaß gemacht. Also,
das gehört dazu.
Auch bei Kartelltreffen oder so, da sind richtig aufgeheizt worden, so jetzt müssen wir hier performen und zeigt ordentlich an der Tasse, was Tübingen kann. Und dann nach diversen Kästen später, irgendwann nachts, hat man dann festgestellt, warte mal, die Kartelle sind ja eigentlich doch ganz cool. Und dann hat man ein mega Wochenende gehabt. Also, aber ich glaube, das ist auch normal und ich denke auch, dass das sollte man jetzt nicht komplett auflösen. Auch wieder, ne? Also man fängt halt irgendwo an, sei es in Tübingen, sei es in Düsseldorf, sei es ja, wo auch immer. Geht hoffentlich vielleicht in eine Verbindung, ja, und dann guckt man sich das Ganze immer weiter an, fährt rum durch Deutschland, lernt andere kennen. Finde ich schon ganz okay so.
Und nimmt 20 Kilo zu.
Könnte sein.
Aber was ich ja krass finde, ist ja, du hast ja einen ziemlich geilen akademischen Werdegang hingelegt. Wie hast du denn die Balance zwischen den Verpflichtungen halt ne, als Verbindungsstudent und in deinem Studium gefunden? Weil du machst ja nicht auf den Eindruck auf mich, als wärst du Langzeitstudent gewesen und irgendwie ohne Ziel vor sich hin studiert, sondern du hast ja wirklich eine sehr beeindruckende akademische Karriere hingelegt.
Danke, danke. Ja, also ich muss sagen, genau, also ich... Vorhin hatte ich ja schon erwähnt, dass ich relativ jung angefangen habe zu studieren. Wir waren auch der erste Bachelorjahrgang damals. Ich war genau gerade 18 geworden. Um mich rum eigentlich alle eher 21, 22. Und dadurch fühlte ich mich auch oft noch als Junger und habe dann im Bachelor... Also grundlegend muss man erst sagen, ich hatte ein bisschen Glück, dass ich vielleicht nicht ganz so viel lernen musste wie andere und trotzdem passable Noten geschrieben hat. Das hat bestimmt geholfen. Und sonst, ja, also auch wie viele andere Verbindungsstudenten, war halt der Fokus in den ersten Semestern durchaus auf der Verbindung. Und hat man, weiß ich nicht, eben auch an der Tasse und bei uns beim Fechten performt. Und dann hinten raus, ja, hat man das Ruder an andere neue übergeben und sich mehr auf Studium konzentriert. Diesen Spagat, ja, das hat sich für mich nie so als Spagat angefühlt. Also ich habe auch damals schon dann nach dem ersten Studienjahr versucht, quasi mein erstes Unternehmen zu gründen. Also das auch noch nebenbei. Das hat irgendwie funktioniert. Ich glaube, da gab es keinen Geheimtrick. Genau, also dann mit der Promotion, klar, da war das dann alles ein bisschen anders, da ist man ein bisschen älter gewesen. Aber auch da hatte ich noch sehr schöne und lange Abende im Schankraum, aber da waren es dann weniger bestimmt als im Fuchsensemester.
Inwieweit hast du denn von den Netzwerken und Freundschaften, die du halt in der Corpo-Bubble geknüpft hast, profitiert für deine Karriere?
Klar, also jetzt mal abgesehen von dem Unternehmen, was wir aufgebaut haben, wo wir eben ein Intranet für Studentenverbindungen bieten. Auch schon erwähnt hatte ich das Praktikum, so ich eben so ein bisschen wusste, okay, das will ich wahrscheinlich nicht. Und sonst gab es eben auch noch andere Gespräche natürlich viel. Also ich hab das Core, ja wahrscheinlich nicht in den ersten ein, zwei Semestern, aber irgendwann für mich selbst so verstanden, dass ich halt 250, 270 Onkels mehr habe. Ein paar mag man gar nicht, ein paar mag man super gern, ein paar hat man nicht so viel zu tun. Und da habe ich einfach ja schon auch interessante Gespräche geführt. Ich bin dann irgendwann, das war glaube ich nach dem Master, wir haben bei uns als Mitglied einen ehemaligen Allianz-Vorstandsvorsitzenden, den habe ich dann einfach mal angeschrieben und gesagt, hey, ich wäre gerade in der Nähe, könnte ich mal vorbeikommen, morgen zum Beispiel. Und er hat tatsächlich geantwortet und meinte, ja klar, warum nicht? Wir hatten uns vorher zweimal gesehen auf einer Kneipe. Aber ja, und da konnte ich dann einfach mal so ein bisschen horchen, wie hat jemand mit solchen Erfahrungen sein Leben bestritten? Will heißen, da gab es jetzt nicht irgendwie den einen Knackmoment, sondern einfach das viele drumherum, dass man ja auch wieder die vielen Perspektiven, die haben mir geholfen, allgemein meinen Laufweg einfach so zu bestreiten.
Ja, sowas ist ja immer was ganz Besonderes. Also vor allem, wenn du so, ne, Vorstandsmitglieder kennenlernst von größeren Unternehmen, man merkt, das ist auch so ein spezieller Schlagmensch, die sind schon anders. Ich hatte zum Beispiel das Glück, ich bin neben dem Vorstandschef der Klebstoffsparte von Henkel aufgewachsen. Ich war mit seinem Sohn auch befreundet und ich habe den, weil ich häufig bei denen drüben war, also als 13-, 14-jähriger Junge, immer nach der Arbeit gesehen, wie gesehen, er wieder auch kaputt an seinem Küchentisch zusammengesackt ist, sich eine Scheibe Schinken von seinem getrockneten spanischen Schinkenbein dort abgeschnitten hatte. Dann ist er hinter seinen Carport gegangen, hat er Golf gespielt und er hat mich morgens auch mal manchmal mit zur Schule mitgenommen. Das war, da fand ich immer ein ziemlich cooles Erlebnis, weil ich damals halt so Planspielbörse viel gespielt hatte und der Henkel-Vorstand mich dann an der Straßenecke abgesetzt hat und ich dann zur Schule gegangen bin. Und gesehen hast, okay, das sind sehr intelligente Menschen, aber es sind halt auch Menschen und
ganz genau.
Ja. Und so einen Menschen mal halt außerhalb der Unternehmenshierarchie kennenzulernen, fand ich cool. Viel mitgenommen. Ja, gab es denn auch Momente, wo du dir überlegt hast, boah, kein Bock mehr auf das Ganze, ich tritt aus, oder gab's das nicht?
Ja, doch, wenn man ehrlich ist, schon. Also gerade aber auch eigentlich nur im Fuchsensemester, da war halt alles noch so neu und da waren so viele Sachen. Ich war davor ja quasi Leistungssportler, ich habe extrem viel Handball gespielt, wir sind ostdeutscher Meister gewesen, blibablub. Das war dann auf einmal weg, da war dann das Fechten da, das war auch wieder anders. Das war einfach alles viel und dann hatten wir einen CB, der besonders streng war, das ist wieder das klassische, früher war alles anders. Da gab es auf jeden Fall den Moment, wo ich dann kurz davor war, aber ja, da war dann auch klar, einfach die Freundschaft hat gesiegt. sprich einfach die Verbindungen, die man innerhalb der Verbindung, gerade eben auch bei mir mit den Konfüchsen hat, die waren mir so viel mehr wert. Und dann waren auch bei Semesterferien dann ja, hat sich das auch alles wieder geglättet. Ist alles gut ausgegangen.
Eine oder andere B-Jung oder Karaffe kann dann auch wieder vieles normalisieren untereinander.
Könnte auch der Fall gewesen sein.
Wie stehst du denn heute zu den Werten und Traditionen, wie sie unter anderem deiner Verbindung gepflegt werden oder halt auch generell in der Corpo-Bubble?
Bei mir in der Verbindung, da würde ich schon sagen, stehe ich nach wie vor so weit dahinter. In der Corpo, weil es ist ein bisschen schwer, mal zu sagen, es gibt halt da einfach schon Unterschiede. Prinzipiell so die Tradition, das gefällt mir schon. Ich finde, da sind viele sinnvolle Sachen dabei. Aber klar, ich meine, die Zeiten verändern sich. wir hatten auch bei uns schon intern diverse Diskussionen zwischen Jung und Alt und das macht es ja auch so ein bisschen aus. Aber nee, ich bin ein Verfechter vom Leben und Leben lassen, solange es mich da irgendwie nicht krass tangiert oder ich merke, dass es mein enges Umfeld irgendwie tangiert. Frauen auf dem Haus ist oft ein Thema. Solange da die Leute, die ich kenne, zufrieden sind und dass das soweit okay ist, können wir da, glaube ich, noch einige Jahrzehnte so weitergehen. Man muss aber auch gucken, dass man ja trotzdem an der Zeit bleibt und sich ja nicht stehen bleibt, sondern weiterentwickelt.
So, dann lass uns jetzt mal ein bisschen über deinen akademischen Werdegang sprechen. Wie ja schon eingangs erwähnt, hast du ja an den verschiedensten Universitäten erfolgreich studiert. Tübingen, Köln, Michigan, Oxford. Meine Frage, die mich echt interessiert, ist, wenn du dir die Studenten in Deutschland anguckst, in Amerika und vor allem jetzt sagen wir mal die Oxford-Studenten, ist da ein Unterschied? Ist das ein anderer Schlag Mensch in Oxford? Oder ist es so, hat gut geklappt mit der Aufnahme, aber den Typus Mensch findest du auch 1:1 an einer deutschen Universität? Weil es ist ja eine Elite-Universität. Leute werden da ja immer als besonders ehrgeizig dargestellt. Es ist ein hoher Druck zu publizieren, also höher teilweise als an deutschen Universitäten. Also wenn ich mir das anschaue, auch aus meinem Studiengang, ich habe ja Geschichte studiert, also diejenigen, die am Ende Papers schreiben, das ist ein ganz, ganz, ganz kleiner Bruchteil von den Studenten, wo es da hinkommt. Und wie sieht das denn da in Oxford aus? Wie ist die Mentalität dort?
Also prinzipiell würde ich schon sagen, es sind unterschiedliche Charaktere da. Generell finde ich, dass wir in Deutschland ein sehr schönes Bildungssystem haben oder damals hatten. Ich weiß nicht, wie es sich genau jetzt in den letzten Jahren weiterentwickelt hat. Ich meine, wir waren damals die ersten Versuchskaninchen mit Bachelor, Master. Da haben wir selbst schon einen großen Unterschied gesehen. In meinem ersten Semester, gut, ich war nicht so oft in der Bibliothek, aber wenn ich da war, dann war die doch auch einfach ziemlich leer, weil einfach kaum ein Diplomstudent da irgendwie viel gelernt hätte, so hatte man zumindest das Gefühl. Und dann schon im dritten Semester, aber auch im vierten, fünften, da wurde die Bib gerade zu den Lernzeiten immer voller, es haben alle mehr angefangen zu pauken. Da überall alles Vor- und Nachteile haben, wenn man jetzt quasi einfach nur den normalen Studenten an sich, wenn es sowas gibt, sieht, dann würde ich sagen, gibt es den überall, aber halt klar, dadurch, dass man an solchen Elite-Unis wie Oxford oder dann in Amerika nochmal ganz anders, auch mit dem Bezahlen für das Studium. Das hat auch einen riesen Unterschied. Also sowohl in Ann Arbor in Michigan, da war ich an der Business School, das hat man extrem gemerkt. Da war einfach ganz anders Geld da. Ja, aber jetzt so das Studium an sich, auch da muss man nochmal unterscheiden. Gerade was Bachelor, Master und Promotion dann angeht. Als ich in Berkeley war, da habe ich mich aus Spaß einfach auch mal in die Bachelor-Vorlesung reingesetzt. Also vielleicht war mein Bild etwas verklärt, aber ich meine eigentlich schon sagen zu können, da war Tübingen von der Qualität höher. Einfach nur, was die Bachelor-Vorlesung in BWL, VWL anging. Auch wenn das irgendwie eine Elite-Uni war. Wenn man sich dann aber eben die Promotionsstudenten anguckt, dann war das wieder andersrum. Also da waren, die sind morgens um 8, 9 da gewesen und abends um 8, 9, 10 wieder gegangen. Das war schon ein anderes Promovieren als das, was ich in Tübingen mitbekommen habe. Auch nicht von allen Kollegen natürlich, aber das sind auf jeden Fall Unterschiede. Ich denke so, diese zwei Sachen sollte man da auf jeden Fall berücksichtigen. Das ist eben zum einen ein Unterschied ist zwischen Bachelor und dann, was danach kommt und ob es Geld kostet oder nicht. Ja, hat einen großen Einfluss.
Also ich habe eine Zeit lang die YouTube-Videos von Niklas Steenfahrt viel geguckt und der hat ja in Cambridge studiert. Und der hat ja gesagt, dass das System Bachelor-Master in England ja ganz anders abläuft als in Deutschland. Vor allem, weil der Bachelor ja praktisch der schwierigste Teil des ganzen Studiums ist, den du dort durchführst. Und dass der Master meistens so automatisch nach 2 Jahren oder so verliehen wird von der Universität und das eigentlich kein so großes Studium mehr ist, wie das in Deutschland der Fall ist. Und dass dann davon die wenigsten auch nur dann später zur Promotion zugelassen werden. Gut, ist in Deutschland aber auch nicht anders, ne? Also ich meine,
Ja, genau, also das zum einen. Und dann gibt es aber nochmal, also auch dann wieder in Amerika, da gibt es ja dann nochmal das normale PhD-Programm, was auch, wenn man gut genug ist, man direkt nach dem Bachelor machen kann. Also gibt es eben gar keinen Master, aber dafür muss man eben in den ersten 2 Jahren, was so ein bisschen der Master dann wieder ist, nochmal Kurse belegen. Mhm. Und das hatte ich bei mir jetzt in Tübingen dann auch. Ich musste dann halt nochmal extra Kurse belegen, weil sie da halt auch ein neues, tolles Programm aufgesetzt haben. War für mich aber im Nachhinein auch gut, weil ich da diverse Themen einfach wirklich auch brauchte, die ich mir vorher noch nicht angeschaut hatte, weil für mich noch nie, oder nie ist vielleicht falsch, aber für mich stand nicht fest, dass ich irgendwie promovieren möchte. Das hat sich hinten raus so irgendwie ergeben. Aber das war jetzt nicht mein großer Plan von Anfang an.
Welche Herausforderungen hast du denn auf deinem Weg zum Doktortitel erlebt und wie hast du sie überwunden?
Also die extra Klausuren hatte ich gerade schon erwähnt. Man ist halt nach dem Master fertig und denkt, yes, das war es, nie wieder Prüfungen. Und dann kam da auf einmal doch noch 4 um die Ecke. Das war schon ein bisschen nervig.
Ja, ich musste auch 18 Credit Points noch sammeln jetzt hier. Also damit ich, wenn ich die Schrift dann eingereicht habe, dann wird das erst zugelassen. Also Horror, oder? Anstatt dass die einmal die Doktorarbeit einfach schreiben lassen.
Sonst Herausforderungen. Ach, sprachlich war das natürlich schon irgendwie interessant. Ich hatte das Glück, dass, muss ich überlegen, ich glaube im April ging das Ganze los. Und dann meinte schon Ende Mai mein Doktorvater zu mir, hier, da gibt es in Oxford so eine Summer School, bewerben Sie sich da mal. Also, okay, was ist das? Was wollen wir machen? Ja, okay. Und dann war ich da mit einem Kollegen, der auch gleichzeitig mit mir die Promotion angefangen hatte. Wir waren super frisch. Ich wusste überhaupt nicht, was dieses Promovieren ist, was auf mich zukommt, was ich machen muss. Und dann waren wir da knapp 20, ich glaube 18 Leute oder so. Mhm. Eben von so frischen Füchsen wie uns, aber eben auch eingesessenen Hasen, die gerade schon abgegeben hatten oder kurz vor der Abgabe der Promotion waren. Und das war super spannend, da reinzukommen. Aber das war auf jeden Fall dahingehend eine Herausforderung, dass halt einfach alles neu war. Wie bin ich damit umgegangen? Ich habe halt einfach mal alles aufgesogen und versucht und
schön.
Bin tatsächlich, weiß ich auch noch, wie ich da mit strahlenden Augen rumgelaufen bin, weil es halt für mich so ein ganz anderes Promovieren war als das, was ich bis dato irgendwie in Deutschland gesehen hatte.
Inwiefern? Auch,
ja, einfach weil man die anderen Promotionsstudenten gesehen hat, eben aus Oxford, aber auch aus Amerika, die einen ganz anderen Drive hatten und da einfach ja so ungefähr nicht einen Paper geschrieben haben oder schreiben wollten, was man dann in die Schublade legt, damit man dann trotzdem irgendwie seinen Doktor bekommt und das war's, sondern die wollten promovieren, weil sie einfach die Forschung an sich, den Research geliebt haben und einfach auch damit quasi etwas irgendwie, auch wenn noch so klein, verbessern wollten oder aufzeigen wollten, wie etwas wirklich ist und dergleichen. Mhm. Das fand ich sehr spannend.
Ja, das ist selten in Deutschland, ne? Also ich meine, in Deutschland ist ja vor allem das Doktorarbeitsthema ja sehr, sehr stark vom Doktorvater häufig abhängig. Da sind Stipendien dran. So die eigene interessensgeleitete Forschung ist da ja ganz, 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 ganz gering. Also ich fand, die Schwierigkeit ist ja, dass du ein Thema erst finden musst. Dann wirst du da betreut und dann wird erwartet, dass du das Ding so runterschreibst. Das finde ich gerade, bin ich sehr glücklich mit meinem Doktorarbeitsthema. Ich habe keine Stipendien. Ich finanziere mir das alles mit meinem normalen Job selber. Dafür konnte ich aber ein Thema nehmen, was mich halt brennend interessiert und wo ich halt auch den Ansatz habe, Neues rauszufinden. Deswegen auch schon so lange dran sitze, weil es halt wirklich eine Forschung ist, die da drin ist. Also ich schreibe ja eine Doktorarbeit über eine Biografie über meinen Urus-Onkel, habe ich ja mal schon in einer anderen Folge erzählt. Der ist Bildhauer gewesen, der gleichen Künstlergruppe wie Otto Dix und Max Ernst gewesen und kannte auch Kandinsky persönlich und alles und der fehlt halt in der Forschung und das macht halt Spaß. Es hat richtige Forschung, es ist nicht irgendwie ein politisch geleitetes Forschungsprojekt, wo irgendwie Fernparteien gesteuert, irgendwelche ja auch ideologischen Ansätze verfolgt werden, was ja leider häufig auch vor allem in den Geisteswissenschaften der Fall ist. Und gut, wie es ist.
Genau, ja, aber das war tatsächlich bei mir auch dann, ich sag mal ähnlich wie bei dir, weil mein Doktorvater sich jetzt nicht so groß um mich geschert hat. Aber ich glaube, deswegen haben wir uns auch gut verstanden. Das haben wir bei der Masterarbeit schon gemerkt. Da hieß es nach, ich glaube, 1,5 Monaten, dass ich bitte morgen dann die Gliederung vorzeigen möchte. Und ich habe das komplett vergessen, habe dann kurz 3 Bücher rausgezogen, irgendwas hingeschrieben, war da. Hat er mich angeguckt und so, ja, kann man so machen, aber kann man auch anders machen. Zeigen Sie mal in 1 Monat, wie es weitergeht. Okay, 1 Monat wieder, 1 Monat später wieder da. Kurz 2 Tage vorher gemerkt, ein bisschen umgestellt, habe gemerkt, was ich da für einen Blödsinn gemacht hatte. Er hat es auch gemerkt, dass ich verbessert habe. Und dann meinte er einfach nur, ja, ich sehe, Sie machen Fortschritte. Sie können jederzeit zu mir kommen, Mittwochs Büro offen, sonst sehen wir uns zur Abgabe. Ich dachte, ja, okay. Dann war weiterhin Sommersemester, ich habe weiterhin Beachvolleyball gespielt und vielleicht auch das eine oder andere Mal im Stadtraum gewesen, aber dann irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, jetzt muss ich hier ran. Und dann hatte ich noch 5,5 Wochen, habe das Ding von morgens bis abends geschrieben und bin dann mit 3 Stunden Schlaf und komischem Druck zu ihm und meinte, ja, okay, das war spannend, wenn es was oben drauf gibt, wäre ich dabei. Und dann kam dann tatsächlich ein halbes Jahr später dann die Zusage, dass ich bei einer Promotion mit einem Stipendium dabei wäre, ob ich das möchte. Und da war dann ja für mich der Punkt, okay, das klingt spannend, das mache ich. Ja, vielleicht nochmal kurz zu der Frage, wie so generell die Herausforderungen. Ich habe mir die, glaube ich, auch einfach so ein bisschen selbst gesucht dann. Also als ich dann das Thema hatte, was ich mir dann eben in der Promotion auch selbst ausgesucht habe, habe ich mich quasi immer so ein bisschen selbst gechallenged, eben indem ich dann auch gesagt habe, ja, lieber Doktorvater, darf ich ins Ausland? So, Herr Prettl, wenn Sie das möchten, dann können Sie das machen. Ich schreibe Ihnen da was, aber ich helfe Ihnen da, also suche Ihnen da nichts raus. Also, ja, nee, mache ich schon. Ich habe selbst angefangen und dann war ich auch, in Amerika war ich dann erstmal eben in Ann Arbor und da war ich dann nicht schüchtern genug, um einfach immer noch hinterher zu laufen und zuzuhören, sondern habe halt einfach mal mit denen, also das waren wirklich so sehr, sehr gute Professoren, die, ja, so top-notch in unserem Feld. Und habe den halt gefragt, ob ich mich mal denen über mein Thema unterhalten kann. Und da kamen dann andere quasi Kollegen, die in Michigan promoviert haben, zu mir, oh, das ach krass und so. Und, ich glaube, das muss man einfach machen, so sich selbst so ein bisschen ja, challengen und dann um quasi die Herausforderungen auch zu meistern oder zu überwinden, muss man tatsächlich auch die kleinen Erfolge feiern. Also, dass man wirklich merkt, okay, jetzt ist ein Paper fertig, glaube ich, und jetzt reichen wir es mal ein und haben wir schon was geschafft. Fehlen nur noch 2, aber da denken wir jetzt nicht dran. Das ist ganz wichtig, so eine Promotion. Oder ja, wenn man halt so lange Arbeiten hat, dass man wirklich auch die kleinen Sachen feiert.
Ich finde, das ist echt eine coole Einstellung. Das freut mich sehr, das mal zu hören von anderen. Dann lass uns noch mal ein bisschen über deine Tätigkeit als Unternehmer sprechen. Was hat dich denn letztendlich motiviert, neben deiner akademischen Karriere halt unternehmerisch tätig zu werden? Ich meine, du hast da ja wirklich einen coolen Werdegang hingelegt, vor allem mit deinen Auslandsaufenthalten. Da wäre dir ja auch die akademische Karriere, glaube ich, nicht verschlossen gewesen. Warum bist du dann hingegangen und hast dann Startups gegründet?
Ja, tatsächlich war es ja so ein bisschen andersrum bei mir. Ich weiß nicht, ob das schon durchklang, aber das gerade am Anfang lief das Studium halt so nebenbei. Und hauptsächlich ja, war ich A, erstmal aktiv und B, habe ich dann halt auch schon nach einem Jahr versucht, das erste Unternehmen zu gründen.
Rückblickend das hast du erzählt, natürlich ja, stimmt.
Sehr süß und was ich da gemacht habe und bin da durch Reutlingen, durchs Industriegebiet gerannt mit irgendwelchen Flyern, wollte Internet verkaufen. Aber ja, da habe ich so die ersten Schritte eben gemacht. Dann zum Ende des Bachelors habe ich mit dem zweiten angefangen, da habe ich so hochedle Smartphone-Etuis verkauft, also so aus Edelholz und Metall, das konnte man sich dann individuell verschönern und verzieren. Und auch das war eigentlich wieder größer für mich, so in meinem täglichen, als das Studium. Ja, und dann kam die Promotion. Und dann stand auch schon fest, dass ich ins Ausland gehen werde. Und dann saß ich irgendwann mit meinem Mitgründer Stefan Biasdoch in Tübingen, eben bei uns in der Spiekneipe. Und wir haben uns überlegt, da muss doch irgendwas besser gehen. Und dann haben wir da eben Suos gegründet, also das Unternehmen hinter den 3 Marken. Die Motivation dafür brauchte ich gar nicht mehr groß. Die war ja eben schon aus den vorigen Gründungen davor da. Mir hat das einfach Spaß gemacht, da was zu machen.
Cool.
Aber gleichzeitig, ja, habe ich eben auch die Promotion noch weitergemacht. Und das war natürlich, ja, auch challenging, aber hat irgendwie geklappt, trotz den ganzen Auslandsgeschichten. Sprich, woher die Motivation genau kam, kann ich schwer sagen, weil sie gefühlt schon immer ein bisschen da war.
Was ich cool finde, ist ja, du hast ja, wie gesagt, ja, hast ja erzählt, promoviert. Und wenn man den meisten Startup-Gründern aber zuhört, ist ja gerade irgendwie immer dieser Gründungsmotus, dass man die Uni verlassen hat ohne Abschluss und dadurch dann sehr reich und sehr erfolgreich geworden ist.
Ja, das war bei mir nicht so, weil mir das Promovieren tatsächlich oder das Forschen an sich eben einfach wirklich Spaß gemacht hat. Wie ich auch vorhin meinte, einfach das Austauschen mit irgendwelchen Koryphäen in den Gebieten. Ich fand das cool. Ja, und hat mir auch wieder einfach neue Perspektiven eröffnet. Genau, aber das so Startup-Gründen hat trotzdem geklappt nebenbei.
Ist das ein Vorteil, wenn du Investoren suchst? Also, dass du halt zum Beispiel deinen Acker- und Doktortitel halt hast, verglichen zu anderen Uni-Dropouts?
Ach, vielleicht so ein kleines Signal. Also ich glaube mittlerweile der Doktor, ja, jemand der jetzt mit dem Doktor anfängt, der macht das, weil er das gern hat. Und dann hoffentlich, vermutlich auch, weil er oder sie Professor werden möchte. Und nicht, weil das sich zufällig irgendwie so ergeben hat und ja, die Masterarbeit war ganz nett. Also das würde ich sagen, ist so die Regel.
Deine Startups halt wie Gaudiam, SUS oder Spool.dao, ist das richtig ausgesprochen?
DAO einfach, ja.
Oder Spool.dao sind ja sehr unterschiedlich. Wie kamst du zu diesen Gründungen und was war deine Vision vor allem dahinter?
Ja, da würde ich auch noch einfach mal kurz ausholen. Erstmal, genau, also die ersten zwei Gründungen lasse ich jetzt mal außen vor, sondern ja, fang gleich mal mit SUS an. Ja, das war, wie gerade schon angerissen, saß dann eben mein Chorbruder und ich zusammen in der Spielkneipe und das war 2015 und der Anlass war irgendwie, dass wir Konstitutionsänderungen hatten, die bevorstanden, besprochen werden sollten und es wurden halt E-Mail-Verteiler verschickt. Wir sind oder waren ein Chor mit um die 240 bis, da waren wir noch, glaube ich, 240 Chorbrüder. Ja, das kann man sich vorstellen, das funktioniert vorne und hinten nicht. Die es interessiert, die schicken sich 10 E-Mails am Tag, nerven damit alle anderen. Und genau, also am Ende war das so für uns der Anlass zu sagen, okay, Moment, es ist 2015, es gibt zwar noch kaum AI, aber da muss es auch trotzdem was Besseres geben. Haben uns dann umgeschaut, erstmal so natürlich bei den befreundeten Verbindungen, Kartell, Kreis, dann aber eben auch andere Verbindungsformen und irgendwie ja sowas richtig, was wir uns vorgestellt haben, gab es nicht. So die drei Klassiker waren, ja, ein Inaktiver hat uns da was gebaut, das funktioniert eigentlich gerade ganz gut.
Wie bei deutschen Firmen, das Legacy-System.
Und dann genau. Komischerweise hat dann irgendwann meist dieser Inaktive doch auch sein Studium bestimmt mit Bravour bestanden. Dann vielleicht sogar Familie gegründet und es weggezogen. Ja, und dann war die Software halt schnell nicht mehr aktuell. Die zweite Variante war, nee, wir nehmen Excel. Das ist Excel-E-Mail, das funktioniert schon seit Jahrzehnten gut. Und das dritte war, ja, wir haben da so ein allgemeines Vereinsding. Das war so ungefähr das, was vor ja, damals quasi 15 Jahren, heutzutage fast ja, 22, 25 Jahren auf CD und Diskette verkauft wurde, hat man dann Fans im Internet gehabt. Im Grunde waren es Tabellen für die drei Verantwortlichen, die irgendwas mit Mitgliederverwaltung machen, aber das war's. Und das war nicht das, was wir wollten, sondern wir wollten halt, ja, Digitalisierung oder sagen wir digitale Unterstützung von dem, was wir in diesem ganzen Verbindungsleben machen. Und dann eben aber eben nicht nur für unsere eigene Verbindung, sondern auf jeden Fall für alle Chors und dann auch am liebsten eben für alle Verbindungsstudenten oder Verbindungen. Ja, und als wir uns dann so umgehört hatten, festgestellt haben, dass das nicht gab, haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt und haben uns hingesetzt und dann 2017 dann eben die SUS UG gegründet und dann mit der ersten Marke Chors 2.0 angefangen. Da kam dann auch 2018 gleich die ersten Chors dazu. Ja, und so ist das dann gewachsen, ist ja mittlerweile ein Intranet, was man ja in der eigenen Verbindung nutzt, aber wir hatten auch schon seit Gründung an quasi den Gedanken, dass wir das eben nicht auf dem Verbindungslevel lassen wollen, sondern auch auf die Verbandsebene oder bei uns Chors mit den ganzen Kreisen und Kantäsen, was es alles gibt, dass wir das auch gerne mit einbinden möchten. Und das haben wir dann auch alles mit dazu entwickelt. So quasi die Anfangszeit von Suos. Bei Spool DAO war das dann komplett anders. Wie es vielleicht der Name sagt, oder wird wahrscheinlich kaum jemand etwas sagen, DAO ist eine Decentralized Autonomous Organization, ist so ein, ich sag mal, relativ neues Ding. Die ersten gab es schon vor ein paar Jahren, aber so seit 4, 5 Jahren ist das im Kryptobereich was Interessantes. Man kann es immer noch nicht so ganz greifen, auch eben die ganzen Juristen versuchen es irgendwie. Im Grunde kann man sagen, es ist sowas wie ein Unternehmen, aber es wird eben ein bisschen anders, was den Besitz dieses Unternehmens angeht, mit irgendwelchen Tokens irgendwo auf dieser Blockchain organisiert. Und wie kam ich dazu? Ja, meinen ersten Bitcoin hatte ich schon 2013 gekauft. Wie viele, wäre es auch schön, wenn ich da noch ein paar gehalten hätte und nicht alle verkauft, um mir davon einen schönen Urlaub zu machen. Ich hatte auch, wie gesagt, dann mein Masterstudium, meine Promotion und so, aber es hat mich immer interessiert, nach wie vor. Und was ist jetzt dieses Spool DAO? Tja, jetzt könnte man einen Mini-Exkurs in die Blockchain-Welt machen, aber das erspare ich immer wahrscheinlich. Die da irgendwie ein bisschen auskennen, verstehen vielleicht, was Decentralized Finance ist. Im Grunde will man das machen, was Banken seit Jahrhunderten machen. Aber eben durch sogenannte Smart Contracts viele der Themen dort ersetzen. Und was man dann vielleicht auch mal irgendwie in Filmen gesehen hat, sind so die Trader an der New York Stock Exchange oder wo auch immer, die dann so mit 6 Bildschirmen da sitzen und gucken, da fällt der Kurs, da steigt der Kurs und so weiter. Und das Ganze passiert eben auch seit Jahren auf diversen Blockchains im Kryptobereich. Und so war es, dass das eben dann auch viele mit 6 Bildschirmen da standen und sich hin und her getradet haben und 3 Stunden geschlafen. Und was wir jetzt gemacht haben mit Spool DAO, ist das Ganze zu vereinfachen. Und die Idee kam tatsächlich eben aus einer kleinen Gruppe, Telegram-Gruppe. Am Ende waren wir dann knapp 50, die gesagt haben, okay, wir schließen uns jetzt zusammen zu diesem DAO eben und wir gründen das jetzt. Da gab es dann natürlich ein paar, die haben mehr gemacht, ein paar, die haben weniger gemacht. Aber das, ja, da war ich eben auch einer mit der Gründer und dann hatten wir irgendwann 16 Millionen Dollar eingenommen und damit haben wir dann angefangen zu entwickeln und da was aufzubauen. Und ja, also da bin ich seit Dezember nicht mehr mit dabei. Hat mir dann gereicht. Aber das war super spannend, diese 2 Sachen auch parallel zu machen. Also einmal diese Kryptowelt, die ja Business on Steroids, alles mal 10. Und auf der anderen Seite diese Vereinswelt, die halt Business durch 10 ist und alles ein bisschen langsamer.
Und wo stehen deine Gründungen heute?
Ja, wo stehen die Gründungen heute? Also mit Spool. Ja, das hat sich gut entwickelt. Wie gesagt, bin ich jetzt seit Dezember nicht mehr mit im festen Team. Ich mache das halt nebenbei noch so ein bisschen, unterstütze, aber genau, da bin ich nicht mehr aktiv involviert. Inzwischen sind da mehrere 100 Millionen Dollar durchgeflossen. Wir haben für viel Yield, also viele Zinsen für die Nutzer gesorgt. Neue Partner wurden integriert. Macht Spaß nach wie vor, dazu folgen. Und ich denke, wir sind da auf einem guten Kurs. Aber auch wie das in der Kryptowelt so ist, es geht eben hoch und runter. Ich glaube, die nächsten Monate werden da noch sehr spannend. Und bei Suos, ja, da sind wir, ist auch das, was ich eben aktiver gerade mache. Da sind wir auf jeden Fall zufrieden. Wir haben jetzt mittlerweile eben die 3 besagten Marken mit Habemus, Gaudium und Chors 2.0. Chors 2.0 ist, wie der Name es sagt, für die Chorstudenten, Habemus für die Verbindung aus dem CV und Gaudium quasi dann für alle anderen. Insgesamt sind wir da jetzt bei 128 Kunden oder Verbindungen. Das macht mich als Chorstudent besonders glücklich, diese Zahl. und haben auch einen kompletten Verband dabei mit über 3000 Mitgliedern, die dann eben auch sämtliche Funktionen nicht nur auf Verbindungsebene nutzen können, sondern eben im gesamten Verband mit allen Funktionären. Da haben sie immer die besten, aktuellsten Mitgliedsdaten, können Dateien austauschen und dergleichen. Ja, und diese Verbindungen sind vom kleinen, frisch gegründeten Damenverbindung oder jungen Jagdverbindung mit 16 oder 20 Mitgliedern bis hin zu den großen Corps und CVern mit 350, 500 Mitgliedern. Von Nord bis Süd, auch in Österreich und Schweiz sind schon welche dabei. Also ja, alles zusammen sind es über, ich glaube, 24.000 Nutzer mittlerweile. Und Nutzer heißt nicht irgendwie, man hat sich vielleicht die App runtergeladen, sondern die sind tatsächlich registriert, bekommen die E-Mails, sind beteiligt, werden über das Leben in ihrem Bund auf dem Laufenden gehalten, können Adressen einsehen und so weiter. Ja, und von denen sind, klar hängt immer jetzt in den Ferien, sind es ein bisschen weniger, aber im Schnitt sind mehr als 42% mindestens einmal die Woche online, über 60% sind einmal im Monat online. Und dann haben wir eben so einen Digest, also eine Zusammenfassungs-E-Mail, die jeder im selbstgewählten Rhythmus bekommt. Und da haben wir auch sehr hohe Leseraten. Also die werden im Durchschnitt über 80, ich glaube sogar über 85% geöffnet. Das heißt, dass ja diejenigen Verbindungen, die das nutzen, ihre Bundes- und Chorbrüder und Schwestern gut auf dem Laufenden halten und ja, eben auch andersrum die Mitglieder interessiert sind, was im Bund so geschieht. Ja, allgemein kann man sagen, es wird gut genutzt. Die meisten sind sehr zufrieden. Ja, natürlich gibt es auch ein, zwei, die nicht so zufrieden sind, mit denen sind wir im Austausch. Es ist aber auch noch nicht die komplett eierlegende Wollmilchsau und alles ist perfekt, das wissen wir. Aber genau deswegen entwickeln wir jeden Tag, jeden Monat weiter und es kommen neue Sachen dazu, andere Sachen werden verbessert. Ja, und so geht es auch in Zukunft weiter. Also wir werden weiter wachsen. Und ja, die meisten haben auch verstanden, dass das gerade das Nachhaltige interessant ist. Ne? Also wenn wir auch in 5 Jahren oder in 10 Jahren dann zurückgehen, uns das große Stiftungsfest angucken, wer war alles da, die Fotos einsehen, dann gibt es erste Verbindungen, die anfangen, Interviews mit ihren Mitgliedern aufzunehmen, die dann dort zu speichern. Auch das ist schön, sich in 15 oder auch 20 Jahren wieder anzuhören und da einfach ein digitales Archiv zu haben, was sauber strukturiert für die Ewigkeit da ist und eben nicht irgendwie bei einer Amtsübergabe verloren geht. Ja, es kommen neue Funktionen für die Veranstaltungsorganisation hinzu. Jetzt sitzen wir auch gerade dran, die externen zu integrieren, also Witwen oder sonstige Gäste. Wir möchten auch unsere Spähfuchsen- oder Keilgastfunktion ausbauen. Davor kommt aber noch der Ausbau, wie vorhin schon gesagt, im Verband, also dass man sich auch in den Kreisen, Zirkeln, Kartellen und was es alles gibt, schön austauschen kann, Mitglieder-Daten einsehen kann, wenn man das dann erlauben möchte und dergleichen mehr. Allgemein war unsere Vision von Anfang an, dass wir eben erst den Fokus legen auf die Verbindung, die wollen wir glücklich machen. Dann kommt quasi der Blick über den Tellerrand, die verbindungsübergreifenden Strukturen, dass wir da für einen schönen Austausch sorgen können. Und dann quasi der letzte Baustein ist dann eben das Mitglied selbst, dass man auch als Einzelperson einfach da noch größeren Mehrwert rausziehen kann. Gerade wenn man dann ja hinsichtlich berufliche Perspektiven denkt, dass man da eben auch das Netzwerk nutzen kann. Ja, wird spannend, bleibt spannend. Schauen wir mal. Treffen wir uns in einem Jahr wieder und dann kann ich mehr erzählen.
Welche unternehmerischen Herausforderungen waren für dich denn am schwierigsten zu bewältigen? Hast du sie gemeistert?
Herausforderungen. Ja, ich meine, so eine Gründung an sich, da kommen viele, viele kleine Sachen zusammen. Ich denke so, was mir hängen geblieben ist. Also auf jeden Fall, es macht keinen Spaß, jemanden zu feuern, weil er oder sie einfach nicht gut genug ist. Das war einfach erstmal so auch so für mich ein Schritt, den man lernen musste. Genauso auch, wenn jemand aus dem Unternehmen geht, der eigentlich super ist und dazu beiträgt, dass das fruchtet, da muss dann auf einmal schnell jemand anders her, weil die Arbeit fällt ja nicht einfach weg. Mhm. Und ja, im Kryptobereich, klar, also diese ganzen Regulierungen, das war jeden Tag Herausforderung, weil es da einfach noch nichts gibt. So, man hat einfach was gemacht, was vorher nicht, man konnte nicht einfach kopieren, was Disney so macht oder was SAP so macht, sondern das war permanent, ja, sich austauschen mit anderen, überlegen, auch selbst einfach juristische Strukturen versuchen zu durchdenken, zu verstehen und dann zu sagen, nee, das müsste irgendwann die Regulierung eigentlich so auslegen. Das war schon spannend. Und dann auch vorhin schon erwähnt, dieses DAO-Konstrukt, das ist auch alles ein bisschen anders und komisch, aber hat auch sehr viel Spaß gemacht, da versuchen, Prozesse zu implementieren, die funktionieren, die zu Effizienzen führen. Ein Team, okay, da war man nicht alleine, so das seit Corona spätestens gibt es ja auch mehr und mehr Remote-Teams, dass man da eine ordentliche Teamstruktur reinbekommt. Aber ich glaube, ich kann jetzt nicht so sagen.
Wie im Bund, oder? So eine Governance-Struktur, die man
da aufbaut. Ja, genau. So ein bisschen. So, ja. Da habe ich tatsächlich auch ein paar Strukturen mit rangezogen. Ja,
absolut.
Also da war ich dann COO, also halt genau derjenige, der dafür verantwortlich war. Da habe ich tatsächlich auch vom deutschen Vereinswesen so ein bisschen geguckt, was macht man denn da wieso. Ja, und da hat mir das geholfen.
Ja, bei uns ist gerade im Bund ein bisschen andersrum, weil ich jetzt in einem Konzern arbeite und da gucke ich mir so ein bisschen die Governance-Strukturen an. Ah. Und dann kommt das in die Geschäftsordnung bei uns.
Ja, ist auch gut so, ja klar.
Ja, das ist, nur die Leute müssen da was machen. Ich meine, im Berufsleben hast du halt die Möglichkeit der Disziplinierung, hast du halt im Bund nicht so stark, weil wenn es zu stark wird, dann ist dann da meistens ein Austritt oder und dann kann man nicht so schnell jemand Neues dann einstellen, der das also ausführen könnte, genau. Als im Berufsleben. Aber naja, da sind wir ja gerade auch für so eine Sache. Was ist denn für dich so der größte Unterschied zwischen dem akademischen und dem unternehmerischen Denken?
Also ich würde sagen, die Geschwindigkeit, aber nicht die Geschwindigkeit.
Okay.
Also
erklärt sich selbst.
Genau, ne? Können wir weitermachen. Im akademischen, zumindest bei mir, so wie ich das gelebt und verstanden habe, ist halt, man hinterfragt. Man geht abends ins Bett und steht morgens wieder auf, hinterfragt. In meinem Fall waren es die Daten, die ich von verschiedensten Seiten versucht habe zu beschießen, damit sie mir auch wirklich die Wahrheit sagen und nicht irgendwas vorgaukeln. Wie du ja auch schon gesagt hast, so ein Paper, das dauert halt, ist nicht in 2 Wochen geschrieben, sondern es dauert Monate oder Jahre. Und genau diese Zeit aber sich so intensiv mit einem Problem oder mit einer Fragestellung zu befassen, das ist quasi das Gegenteil vom Unternehmertum. Und da muss man da habe ich täglich, weiß ich nicht, verschiedenste Gebiete, in denen man dann eher schneller als langsamer Entscheidungen treffen sollte. Man darf nicht alles durchdenken und perfektionieren, weil man sonst einfach nicht weiterkommt.
Absolut. Ich glaube, das ist auch etwas so, was ich sagen würde, das unternehmerische Denken ist eher pragmatisch. Also da muss man halt schnell ans Ziel kommen, weil Ressourcen davon ja auch abhängig sind. Genau. In der Forschung hast du auch Ressourcen, auf die du achten musst, aber da ist es, wie du gesagt hast, ne, viel detaillierter, viel langsamer. Da ist auch mehr der Gedanke für das Gemeinwohl ja auch dahinter, weil es geht ja auch um eine wissenschaftliche Erkenntnis, die dahinter steckt, die ja praktisch den Ressourcenaufwand rechtfertigt und der auch manchmal halt überproportional sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Also meine Frau ist Professorin in Texas, in Austin, und ja, da kriege ich auch nochmal eine andere Welt mit, die ich auch als Doktorand nicht mitbekommen habe, auch super spannend. Und auch einfach nochmal andere Fächer. Also bei mir mit BWL, VWL, ja, wir haben auch Geld ausgegeben, aber das war dann meistens irgendwie für Daten, die wir halt gekauft haben, mit denen wir dann irgendwie was machen durften. In der Archäologie oder in Bio und weiß ich nicht, was es alles für Fächer gibt, wo man ganze Labs hat, die dann ja Billionen kosten. Im Zweifel ist es nochmal was ganz anderes. Das ist ja auch Forschung. Und deswegen, ich glaube, da kann man auch schwer sagen, Das ist überall das Gleiche. Im Gegenteil, das ist auch da wieder überall ein bisschen unterschiedlich.
Ja. Also, wenn du auf deine bisherigen Gründungen zurückblickst, was waren denn schöne Geschichten und was würdest du anders machen?
Also auf jeden Fall schön, was einfach so gerade auch, naja, vielleicht ein bisschen verklärend, wenn man jetzt so zurückblickt auf die Gründung mit 19, aber das war schon lustig, es hat schon Spaß gemacht, sich aktiv zu fühlen. Jetzt nicht im Tresensinne, sondern was anzupacken, was aufzubauen. Natürlich umso schöner, wenn es geklappt hat. So schöne Geschichten waren auch, auch wieder mit dem Krypto-Startup daran, halt ein Team dann irgendwann von 30 Leuten. Wir waren überall auf der Welt verteilt. Wir haben jeden Tag oder jeden zweiten Tag uns irgendwie in den Videocalls getroffen, aber so wirklich kannte man sich eigentlich nicht. Bis wir dann halt unser erstes Treffen hatten. Dann haben wir uns halt alle zusammen getroffen und dann hatten wir eine sehr coole Woche, wo wir natürlich auch irgendwelche Strategien aufgebaut haben und irgendwelche Workshops gemacht haben. Aber ja, das war einfach auch mal einfach schön, sich so kennenzulernen. Dasselbe auch bei Suez. Also da haben wir auch, wenn wir die Treffen haben, ist einfach auch immer wieder schön. Genau, und sonst auch bei Suez einfach auch, dass man was aufbaut, was Leuten hilft. Also wir hatten bei Corsa Bogdol gab es irgendwie schöne Geschichten, dass halt dadurch, dass man das System eingeführt hat, auch Co-Brüder, die, naja, sagen wir mal, sich so ein bisschen zurückgezogen hatten, tatsächlich wieder so ein bisschen zum Bund gefunden haben und einfach nur, weil sie halt passiv so ein bisschen zugehört haben, was im Forum stand, das kriegt man dann so per E-Mail zugeschickt und dann irgendwann wieder den Mut gefasst haben, zurückzukommen und tatsächlich ein halbes Jahr später den Sohn mitzubringen, der dann Fuchs geworden ist. So, das sind schöne Geschichten. Oder auch von einem Bund haben wir gehört, die haben während Corona komplette Haussanierung durchgezogen. Also da ging es um mehrere 10.000 Euro. Das war genau zu der Zeit, wo sich kein Verein irgendwie treffen konnte und irgendwas beschließen konnte. Aber dadurch, dass sie halt unsere Software hatten, haben sie alles darüber abgelegt, sämtliche Dateien austauscht, die Videocalls, die Veranstaltungen dazu, darüber organisiert. Und das ist einfach das ist ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man hilft Menschen, jetzt in dem Fall dann in der Corpo Bubble, mit dem, was man irgendwie geschaffen hat. Das gefällt mir, ja.
Das ist ja auch ein schönes Wort zum Schluss. Es war auch wieder ein ziemlich langer Laberlümmel, Axel. Danke, dass du da warst. Liebe Zuhörer, bitte liked, kommentiert und teilt diese Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auf die Infos bzw. auf die Shownotes geht. Da sind nämlich einige Links auch zu finden, unter anderem zu den Firmen von Axel, wie unter anderem Gaudiam, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Bis dahin, geht mal wieder bummeln. Bei anderen Häusern ist es auch schön. Bis dann. Tschüss.